SWR 2 Wissen.
Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und heute gibt es nach sehr, sehr langer Zeit endlich mal wieder ein Frisurenvideo von mir.
Babys Beauty Palace. 1,5 Millionen Klicks.
Guten Morgen, allwissende Junku Rosu schreibt mir auf Twitter. Können Sie bitte erklären, warum manche Menschen schüchtern sind?
Dr. Allwissend. 500.000 Klicks.
Hallo, Leute, Ladies and Gentlemen, ihr seid wieder dabei?
Ich freue mich.
Le Floyd. 2 Millionen Klicks.
Meine Lieblings-YouTuber sind so Leute wie Broken Sums TV zum Beispiel. Le Floyd.
Dougie, White Titty, Billy's Beauty Palace. Also ich gucke mir zu 90% Let's Plays an.
Ich gucke ganz viel.
Aber ich gucke eigentlich ganz gerne Musikvideos.
Ich auch.
Ja. Ich habe auch mehrere Lieblings-YouTuber.
Dann nenn mal.
Bibi's Beauty Palace oder RheinTV.
Ja, RheinTV ist gut.
Ich im Netz. Die Folgen der neuen Selbstdarstellung. Eine Sendung von Gabi Schlag und Benno Wenz. YouTube ist in. Fernsehen ist out. Und zwar komplett. Die Youngsters zwischen 12 und 29 machen ihr eigenes Ding. YouTuber wie Bibi, Le Floyd und Dr. Allwissend erhalten bis zu 2 Millionen Klicks. Ansonsten bewerten sich die Jugendlichen gegenseitig ununterbrochen mit Likes und Postings. Der Fachausdruck? Performative Ökonomie. Der Drang, sich ständig selbst darstellen zu müssen. Philipp Ikrat ist Professor für Soziologie am Institut für Jugendforschung Wien.
Also unzweifelhaft ist, dass sehr viele dieser Videoblogging-Formate, ob das jetzt Schminktipps sind oder sogenannte Let's Plays, das heißt, da spielt jemand ein Computerspiel und andere sehen zu, ganz stark so unter dem Zeichen der Selbstdarstellung auch produziert werden. Das heißt, es ist wichtig, dass sich da die Leute, die das machen, nicht so wie klassische Fernsehredakteure als Persönlichkeiten oder als Menschen quasi da so weit wie möglich zurücknehmen, sondern die bringen irgendwie sehr viel von sich selber oder zumindest von den Kunstfiguren, die sie da kreieren, mit ein. Und das kommt den Jugendlichen häufig authentischer vor, weil sie diese Kultur der Selbstdarstellung auch aus ihrem eigenen Alltag gewohnt sind. Da geht es auch um den Austausch und um das sich gegenseitige auch loben und um das, wie man heute sagen würde, um diese fürchterliche Feedback-Kultur, dass alles, was irgendwie herausgesendet wird, auch irgendwie gefeedbackt werden muss, bewertet, geliked, geretweetet etc. etc.
Ständig posten, was man macht, wie man es macht. Ständig auf der Suche nach Likes und damit nach Bestätigung. Ständig damit beschäftigt, andere zu bewerten.
Das hängt damit zusammen, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen ein großes Bedürfnis haben, wahrgenommen zu werden, kommentiert zu werden. Also die Introvertierten, die Stillen, die Leisen haben heute keine guten Karten, sondern die, die die ganze Zeit kommunizieren, die ganze Zeit netzwerken, die in einer Tour auf Senden stehen und so eine größtmögliche Aufmerksamkeit auf sich vereinen können, das sind die, die die Nasen vorn haben.
Uwe Burmann ist Medienberater mit Schwerpunkt Erziehung zur Medienkompetenz. Häufig hält er Vorträge in Schulen, vor Schülern und Eltern. Er beobachtet ebenfalls eine Verdichtung des Interesses auf sich selbst.
Man merkt, die Gestik ist ja nicht mehr, ich schaue in die Welt, sondern ich bin der Mittelpunkt der Welt. Also eigentlich eine ganz neue Form von Egozentrismus, die sich hier ausbreitet.
Eine Ich-Sucht, die aber auch positive Seiten hat. Viele Jugendliche wünschen sich, selbst aktiv zu werden. Nicht mehr der passive Zuschauer zu sein, der konsumiert, sondern selber performen, hochladen, ausstrahlen. Johanna, Max, Alessandro, Fea, Viv, Hanna und Anton sind zwischen 13 und 14 Jahren alt und besuchen die 8. Klassen verschiedener Berliner Schulen.
Ich habe ein Musikvideo bearbeitet. Ich habe die Tonhöhen geändert und so geschnitten und rausgeschnitten und so. Jetzt habe ich, glaube ich, 100 Klicks oder so.
100 Klicks, ist das viel?
Nö.
Ja, weiter.
Ich habe mit einem Kumpel aus der Klasse einen Song zusammengestellt über ein Programm und habe das hochgeladen. Und da haben wir erstmal abgewartet einfach, haben wir erstmal aus Witz gemacht. Und das war dann nach einer Zeit, also das ist jetzt vom halben Jahr gewesen, insgesamt jetzt 2000 Klicks.
Wow, ist das viel?
Das geht so.
Es geht, es ist mittelmäßig.
Okay. Ist halt schön, wenn du Likes kriegst.
Ein Siegesgefühl, ein unbeschreiblich schön.
Um diesem unbeschreiblich schönen Gefühl nachzugehen, versuchen sich viele junge Leute selbst als YouTuber. Sie wollen coole Videos drehen und vor der Kamera über ihre Lieblingsthemen reden. Wie Mr. Verknallt, 17 Jahre alt und seit 4 Jahren auf YouTube.
Ich habe eine Reichweite von 3.500 Abonnenten. Ich meine, man muss sich erstmal 3.500 Menschen vorstellen in einer Halle. Das sind mega viele Teenager, die da schreien würden. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit versteckter Kamera. Dann haben wir ein Format, wo wir Leute anrufen und die dann verarschen, wie zum Beispiel aus einer Socke gefiltert in Wasser trinken oder so.
Alles, was man braucht, ist ein Videokanal und etwas, was man zu erzählen hat. Und natürlich Leute, die sich das anschauen und dann liken.
Vor 5 Monaten kam der richtige Schub, wo man dann sozusagen sagen konnte, okay, ich habe jetzt Fans. Den Begriff benutze ich zwar nicht gerne, eher Zuschauer, aber die selber betiteln sich als Fans. Da kommen dann zum Beispiel auch so eine Fanseiten auf Social-Media-Seiten, die dann Bilder von mir posten und halt auch total viel kommentieren und alles liken und wirklich immer auf den Top-Stand sind. Die gucken auch wirklich Punkt 16 Uhr am Dienstag mein Video.
Und übrigens, die Anleitung, wie man auf YouTube berühmt wird, gibt es bereits als Tutorial im Internet.
Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger bzw. bei deine Karriere auf YouTube. Im Großen und Ganzen ist das einfach eine Art Leitfaden, wie man ja eine Karriere auf YouTube aufbauen kann.
Da kommt die neue Live-Plattform YouNow gerade recht. Hier kann man sich ohne jede zeitliche Barriere ungefiltert und spontan präsentieren. Film dich und zeig das live im Internet. So lockt die Seite YouNow. Jugendliche lieben es. In Deutschland machen Tausende mit. Was passiert da? Christine Lange ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht.
Kinder und Jugendliche schalten ihr Kinderzimmer live ins Internet, indem sie sich bei den Hausaufgaben filmen lassen oder selber filmen, indem sie Telefongespräche oder ganz einfache Dinge, die sie einfach in ihrer Freizeit tun, wiedergeben mit der Kamera. Das kann ein Tanz sein, das kann eine gemeinsame Verkleidungs- und Schminkaktion sein. Jeder kann sich vorstellen, im Kinderzimmer, ich kämme meine Haare, ich schminke mich, das kann ich in einer Videoplattform zeigen und das wird sogar von anderen angeschaut. Das ist so ein Phänomen, dass sozusagen die Inhalte immer simplifizierter wurden, immer einfacher wurden und das aber auch tatsächlich auf ein Publikum gestoßen ist.
Du filmst dich und es ist live, es ist ein Livestream und während jemand filmt, können andere Leute einschalten und gucken und Kommentare schreiben und die Kommentare siehst du sofort.
Sie setzen sich vor eine Kamera und labern. Oder sie labern eben auch nicht, sie setzen sich einfach nur davor und machen gar nichts.
Oder ihr Privatleben.
Weil sie sich selber zeigen wollen im Internet.
Ja, sie wollen einfach gesehen werden.
YouNow ist eine sogenannte Streaming-Plattform, das bedeutet, das ist eine Plattform, wo ich mich live im Internet veröffentlichen kann. Das heißt, ich schalte die Webcam ein, fange an zu reden und theoretisch kann das jeder andere Nutzer der Plattform dann in Echtzeit mitverfolgen. Das heißt, nicht wie auf YouTube, wo ich ein Video aufnehmen und das erst hochladen muss, sondern ich kann sofort senden wie bei einem Live-Interview im Radio oder im Fernsehen.
Kinder und Jugendliche streamen also Kinderzimmeralltag live in die Welt und gewinnen ein großes, aber mehr oder weniger anonymes Publikum. Jeder kann sich dort anmelden und dann live auf Sendung gehen, sich mit Smartphone oder Webcam selbst darstellen und auf Fragen und Wünsche der Zuschauer reagieren. Anfang des Jahres gab es bereits 16 Millionen Livestreams. Diese Kombination aus dem Wunsch nach ständiger Selbstdarstellung und der Live-Situation hat bei Eltern und Experten zu großer Besorgnis geführt. Medienexperte Uwe Burmann.
Das Problem ist ja dieses Live-Channeling sozusagen, also dass sie eben zwar sich häufig ja vorbereiten, was vornehmen, Hintergrund ausstaffieren, sich selber ausstaffieren, sich den Auftritt überlegen. Dadurch, dass es aber eine Live-Performance ist, die sie dann hinlegen, ihnen das mitunter in irgendeiner Form entgleitet und dadurch natürlich auch Tor und Tür öffnet für Hohn und Spott, Shitstorms und so weiter und was sie eben auch häufig vergessen, dass ja das Gegenüber jederzeit Screenshots anfertigen kann, Aufzeichnungen anfertigen kann. Also die Idee, ich habe jetzt einen Live-Act und wenn es nicht geklappt hat, ist es ja nicht so schlimm, kann eben auch da sehr schnell nach hinten losgehen.
Im Buhlen um immer mehr Likes und damit Anerkennung könnten sich Kinder und Jugendliche zu fragwürdigen Handlungen hinreißen lassen Und umgekehrt könnten Menschen mit pädophilen Neigungen genau das ausnutzen. Philipp Ikrat, Soziologe am Institut für Jugendforschung Wien.
Bei einer Plattform wie YouNow, die vor allem von jüngeren Jugendlichen verwendet wird, die mit diesen Technologien häufig noch sehr naiv umgehen. Das heißt auch, dass dann hier irgendwelche Stalker, irgendwelche Pädokriminellen, irgendwelche Pädophilen sich herumtreiben würden und die Jugendlichen da in Dinge hineintheatern oder sie dazu überreden, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Also was weiß ich, von aufreizenden Dingen über irgendwie explizit sexuelles oder sexualisierte Selbstdarstellungen.
Julian Kulascha ist Leiter des Medienkompetenzzentrums Pankow und Mitarbeiter bei Mediale Pfade Berlin.
Natürlich gibt es aus medienpädagogischer Sicht da große Probleme, weil das intime Einblicke in Kinderzimmer sind, die einfach unglaublich viel Privates von sich preisgeben. Also ich kann ja da live mit denen chatten, jeder von uns kann das, ohne sich da groß irgendwie anmelden zu müssen. Und da werden natürlich intime Fragen gestellt, es wird versucht, sich zu verabreden, es wird versucht, Kontaktdaten rauszukriegen und so weiter. Bei Jüngeren ist es tatsächlich schwierig, ne? Die neigen dann dazu, ach ja, vielleicht sollte ich mich mal treffen und der findet mich ganz toll.
Christine Langer, Mediencoach.
Wenn jemand auf meinen Videobeitrag reagiert, sich in den Chat einwählt, weiß ich als Kind nicht, wie alt ist diese Person? Hat sie lautere Interessen oder sind es vielleicht Interessen, die mir als Kind auch schaden können? Bis hin zu sexuell orientierten Erwachsenen, die dann eben halt mit pädophilen Absichten sich an jüngere Kinder und Jugendliche heranmachen. Medienpädagogen haben in Selbstversuchen sich in die Videoplattform YouNow eingewählt und haben dann beobachten können, dass gerade jüngere Mädchen, dass sie aufgefordert wurden, sich zu entkleiden oder dass eben halt auch tatsächlich aufgefordert wurde, ob man sich treffen möchte und eben halt auch Fragen gestellt wurden, die sehr sexualisiert waren und die auch in die Richtung gingen, ob die Kinder bereit wären, mit jemandem persönlich in den Kontakt zu treten.
Die meisten Eltern stehen den Online-Aktivitäten ihrer Kinder voller Sorge, doch vor allem hilflos gegenüber. Die Eltern, häufig selbst User mit Suchtpotenzial, statten ihre Kinder viel zu früh mit Smartphones aus, ohne sich überlegt zu haben, wie sie das Medienverhalten kontrollieren oder begleiten wollen. Medienexperte Uwe Burmann.
Die Verunsicherung der Eltern ist sehr groß und wenn es dann zu konkreten Vorfällen in der Familie kommt, dann ist auch die Verzweiflung ziemlich schnell sehr groß. Die meisten Eltern haben selber keine Ahnung, welche Gefahren da eigentlich drohen und wie die entsprechende Dynamik ist. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, viele Eltern bewegen sich zwar selber in diesen Medien und gehen mit den verschiedenen Geräten um, häufig aber eben doch sehr berufsorientiert, sodass sie mit den Bereichen, in denen sich vor allem die Jugendlichen bewegen, eigentlich gar nichts zu tun haben und auch keine Vorstellung davon haben. Und es ist ja in Einzelfällen mitunter nur ein falscher Klick, eine Sekunde Unaufmerksamkeit, die eben wirklich zu Katastrophen führen kann.
Diese Katastrophen können die für den Freund bestimmten Fotos sein, die dann im Gruppenchat landen. Das unerlaubte Video über den Lehrer, das sich wie ein Lauffeuer im Netz ausbreitet und zum Schulverweis führt. Doch trotz der offenkundigen Gefahren und ihrer großen Ängste wollen die meisten Eltern weder offen noch anonymisiert über ihre Probleme sprechen. Julian Kulascha.
Die Eltern neigen dazu, dass sie selbst aber ja, Medien einfach ganz selbstverständlich nutzen und da auch nicht unbedingt darauf achten, dass sie das ja, in ihrer Funktion als Vorbilder gegenüber ihren Kindern tun. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, woher das schlechte Gewissen kommen kann. Also zum einen halt das eigene Unwissen über tatsächlich Chancen und Risiken des Netzes oder der mobilen Mediennutzung auch. Und zum anderen eben sich dessen bewusst zu sein, ah ja, ich nutze das Ding ja selber auf eine bestimmte Art und Weise und will jetzt aber meinen Kindern das irgendwie verbieten. Und das ist halt einfach ein Widerspruch, der natürlich nicht so leicht aufzulösen ist.
Doch Handyverbot, das Verbot sozialer Netzwerke in einer völlig digitalisierten Umwelt, kann keine Lösung sein. Medien sind im Alltag nicht mehr wegzudenken. Ein Ausschluss von diesem Alltag bedeutet für die Jugendlichen Isolation. Viele sind abhängig von den Likes und Dislikes. Philipp Ikrat, Soziologe am Institut für Jugendforschung Wien.
Ich habe eine junge Frau einmal gesprochen und die hat mir folgende Geschichte erzählt. Wenn die Samstagabend weggeht, dann zieht die sich am Nachmittag 5 unterschiedliche Outfits an, lädt die alle auf Facebook hoch und lässt ihren Freundeskreis dort abstimmen, was sie am Abend anziehen möchte. Und wenn sich niemand meldet, ist sie total verzweifelt und bleibt zu Hause, weil sie nicht weiß, wie sie aus dem Haus gehen soll. Also das ist ein besonders krasses Beispiel dafür, wie angewiesen die Leute auf Feedback und auf Rückmeldungen und auf Likes geworden sind.
Auch solchen Abhängigkeiten sollte man auf keinen Fall mit einem Verbot begegnen. Aufklärung, Verständnis und vor allem der Aufbau von Vertrauen ist nötig, damit man die Probleme der Jugendlichen versteht.
Ja, es ist ein unglaublicher Druck für die Jugendlichen, wobei der Druck vor allem dann entsteht, wenn einmal etwas nicht geliked wird oder noch schlimmer, überhaupt nicht wahrgenommen wird. Das heißt, wenn auf etwas überhaupt kein Feedback erteilt wird, dann versinken die Leute in einem Loch der Depression, weil sie glauben, nicht mehr wahrgenommen zu werden.
In manchen Fällen ist vielleicht sogar psychologische Hilfe geboten. Doch um zu helfen, muss man zunächst verstehen. Und das bedeutet, sich auf die digitale Welt einzulassen. Der einzige Weg, den Gefahren des digitalen Netzes zu begegnen, ist Medienkompetenz. Und zwar auf beiden Seiten.
Die Eltern müssen selbst fit sein, sich da selbst fit machen. Für mich als Elternteil ist es das Wichtigste, dass ich ein Vertrauensverhältnis zu meinem Kind aufbaue. Ne? Also, dass mein Kind mir vertraut und dass mein Kind mir auch Probleme oder Erfahrungen, die es im Netz macht, anvertraut. Und dass ich offen darüber sprechen kann und dass ich nicht ins Zimmer stürze und sehe, oh, sie macht da was auf YouNow und schreie, jetzt mach den Rechner sofort aus, sondern dass ich rangehe als Elternteil, frage, was machst du denn da? Wie funktioniert denn das? Mir das selbst mal anschaue. Als Elternteil muss ich die Mediennutzung meines Kindes begleiten. Ne? Also ich muss dabei sein bei der Internetnutzung, ne? Gemeinsam surfen.
Und es würde mich wirklich super freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet.
Ducky Bee, 1,5 Millionen Klicks.
So, ich habe immer Angst, dass ich die Dinger nicht erwische. Ja, komm.
You ain't got a chance, man.
Halt die Fresse, Lama, ich bin Erster. Yeah,
Gronkh,
ich
Erster. 1,5 Millionen Klicks.
Yeah. Yo, Leute, das war schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ihr Bock auf den dritten Teil habt.
Lion TV, 900.000 Klicks.
Ja, ich gucke mir jetzt ein lustiges Video an. Sagt zu Anton, oh Anton, ich habe das noch nicht lustiges Video gesehen. Guckt ihr das mal an. Anton findet es lustig, sagt es zwei anderen Leuten. Dann sagen die das jeweils auch zwei anderen Leuten. Dann sagen die das vielleicht sogar mal in der ganzen Gruppe. Dann gucken es 5. Und dann sagt der andere das noch 2 und dann sagt der das noch 2 und ich glaube, das verteilt sich so ziemlich gut. Und dann kommt man natürlich noch irgendwie von alleine drauf, weil es dann auch in den Beliebt-Videos ist.
Vor 1,5 Monaten wurde ein Video hochgeladen von einem Kanal, der heißt Bulldog. Und zwar springt da ein Silberrücken, also ein Gorilla, gegen die Scheibe, weil ein kleines Mädchen 3 Jahre ihn provoziert. Und es hatte innerhalb von 5 Tagen auch locker über 3 Millionen Klicks.
Ganz am Anfang, wenn du YouTube praktisch ganz neu hast, dann werden dir ja erstmal Sachen vorgeschlagen, die einfach beliebt in Deutschland oder beliebt auf der ganzen Welt sind. Und dann, wenn das zum Beispiel jetzt die Kategorie Let's Play ist, dann kommst du über ähnliche Videos noch zu anderen YouTubern und guckst dir dann deren Videos an und dann gefallen die dir vielleicht und du abonnierst die und dann kriegst du halt immer die neuen Videos von denen praktisch zugeschickt.
Als erstes hat die ein Hair-Tutorial gemacht.
Weil das halt unglaublich viele so junge Mädchen gucken. Und
die hatte dann so viel Klicks, dass sie einfach weitergemacht hat. Und dann hat sie halt noch ein Video hochgeladen, hatte dann irgendwie nach 3 Videos richtig viele Klicks und dann hat sie halt immer weitergemacht.
Und jetzt ist halt schon so geworden, dass sie mit YouTube wirklich ihr Geld verdient.
Ja, ja. Doch, an der doch. Großen.
Durch die Werbung, ne? Ja, auch, aber...
Ja, und jetzt spielt sie auch in einem Film mit, glaube ich.
YouTube, das ist auch ein Riesengeschäft. Wer erfolgreich ist, kann über das sogenannte Partnerprogramm an den Werbeeinnahmen partizipieren, welche die Videoplattform erwirtschaftet. Wer auf dem zum Internetkonzern Google gehörenden Portal Videos platziert, kann sich dafür entscheiden, sie mit Werbeeinblendungen versehen zu lassen. Nach Aussagen von YouTube wird der Großteil der Einnahmen an die Partner ausgeschüttet. Aber noch viel mehr Geld verdienen die YouTuber, wenn sie Produkte vorstellen. Laut Süddeutscher Zeitung zahlen Firmen für eine Kooperation mit einem erfolgreichen YouTuber bis zu 13.000 Euro. Wenn der YouTuber dann in einem Video bis zu 25 verschiedene Produkte präsentiert, kann man sich vorstellen, welche Summen da verdient werden. Wer es auf 50.000 Klicks bringt, kann für ein Product Placement 3.500 Euro verlangen. Bei 10.000 Klicks immerhin noch 525 Euro. Angebote für ein Product Placement hat Mr. Verknallt noch nicht. Aber er ist zuversichtlich.
YouTube regelt es so, dass wir vertraglich halt abgeschlossen sind. Wir dürfen über die Einnahmen nicht reden. Aber ich kann so viel sagen, dass es halt noch nicht ausreicht, so dass ich jetzt davon meine Brötchen verdiene. Aber es ist schon ein netter Nebenverdienst.
Doch nicht nur YouTube. Auch andere soziale Netzwerke machen Riesenprofit. Beispiel Facebook. Mehr als 1 Milliarde Mitglieder weltweit nutzen Facebook als Online-Speicher. Nutzer laden täglich 300 Millionen Fotos hoch. Das Hochladen eines Fotos im Internet kommt einer Veröffentlichung gleich. Deshalb müsste jeder, der ein Foto hochlädt, auf dem eine andere Person abgebildet ist, dafür eine schriftliche Einwilligung des Betreffenden einholen. Anderenfalls verstößt er gegen das Recht am eigenen Bild. Trotzdem räumen die User Facebook umfassende Nutzungslizenzen für ihre Fotos ein. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook heißt es, in kuscheligem Du: Du gibst uns eine nicht exklusive, übertragbare, unlizenzierbare, unentgeltliche, weltweite Lizenz für die Nutzung jeglicher IP-Inhalte, die du auf oder im Zusammenhang mit Facebook postest. In Klammern IP-Lizenz. Medienexperte Uwe Burmann.
Ein Vorfall war eine Familie, der Vater war bei Facebook, die waren im Sommerurlaub in Spanien gewesen. Nach dem Sommerurlaub hatte der Vater in einem geschützten Ordner für die Verwandten einige der Urlaubsfotos hochgeladen. Im darauffolgenden Winterurlaub war die Familie zum Skifahren in Tschechien. Und als sie durch Tschechien fuhren, sahen sie auf einmal auf einem Werbeplakat einer tschechischen Reisebüroagentur ein Foto der Mutter mit den beiden Töchtern am Strand.
Auf Nachfrage bei der Bildagentur erfuhr der Vater, dass die Agentur das Foto von Facebook erworben hat. Zwar gilt dies derzeit nur für das Ausland, da ein Gerichtsurteil die Nutzung innerhalb Deutschlands untersagt. Trotzdem ist es aber Teil einer gigantischen juristischen Grauzone, die die Nutzung von Fotos im Netz darstellt. Doch es handelt sich keineswegs nur um das Abtreten der Verwertungsrechte der User, auf dem die sozialen Netzwerke hier bestehen, sondern um eine umfassende Erhebung biometrischer Daten, die zu allem Möglichen genutzt werden kann. Facebook und viele andere Netzwerke archivieren die Fotos, auch wenn die User sie schon längst wieder gelöscht haben. Mittels Gesichtserkennungssoftware sind die Netzwerke in der Lage, die abgebildeten Personen zu identifizieren. Jedes hochgeladene Foto einer Person ermöglicht so eine exakte Lokalisierung derselben, obwohl diese keine Einwilligung gegeben hat. Denn seit Januar 2015 ist eine technische Neuerung aktiv. Ein sogenannter Tracking-Cookie registriert alle Aktivitäten des Users im Internet und übermittelt sie an Facebook. Damit wird das gesamte Surfverhalten der User transparent und gespeichert. Auch auf Internetseiten, die mit Facebook gar nichts zu tun haben. Trotzdem bleiben alle Facebook oder dem von Facebook übernommenen, nicht minder datenhungrigen WhatsApp treu. Medienexperte Uwe Burmann.
Die Datenschützer haben den Nutzern nachdrücklich empfohlen, WhatsApp zu verlassen. Und ein paar Millionen Nutzer haben tatsächlich zunächst reagiert und WhatsApp verlassen. Gerade vor relativ kurzer Zeit ging wieder durch die Medien, viele sind wieder zurückgekehrt oder neue dazugekommen. Und das Hauptproblem ist natürlich, dass Facebook für die ältere Generation, WhatsApp für die jüngere Generation tatsächlich faktisch im Moment eine Monopolstellung hat.
Vielen scheint es gleichgültig zu sein, was mit ihren Daten geschieht. Schließlich tun sie doch nichts Verbotenes. Außerdem wollen sie unbedingt am sozialen Leben per sozialen Netzwerken teilnehmen. Sie wollen ihr Ich im Netz wiederfinden, ihre digitale Präsenz in der digitalen Welt. Die wenigsten wissen, dass es nicht beim bloßen Datensammeln bleibt, welche Dimensionen die geplanten Datenverknüpfungen haben werden und vielleicht bereits haben.
Jedwedes Hochladen im Internet kommt einer Veröffentlichung gleich. Denn das Internet ist eine öffentliche Plattform. Einen wirklichen Schutz gibt es nicht. Und auch das wird Zeit, dass wir das alle begreifen. Denn selbst vermeintlich geschützte Plattformen, und das lesen und hören wir auch immer wieder, werden gehackt, die Daten werden entwendet. Selbst der Deutsche Bundestag war nicht sicher davor. Die ganzen Spielerdaten, die PlayStation entwendet wurden und so weiter.
Julian Kulascha, Medienexperte von Mediale Pfade Berlin.
Ein Aufwachsen in der von Medien bestimmten oder digitalisierten Welt ist einfach ohne eine bestimmte Kompetenz nicht mehr zu machen heutzutage. Jugendliche gehen ganz selbstverständlich mit Medien um, ne, sind also da Digital Natives, nutzen die Medien, kennen sich technisch bestens damit aus, aber die wenigsten wissen um das, was man sozusagen braucht, um sich selbst auch zu schützen. Also die Erkenntnis, dass das Internet nichts vergisst oder nie vergisst, die ist noch nicht bei allen Jugendlichen vorhanden. Das merken wir oft in Schülerworkshops, die wir ganz regelmäßig machen, dass das so ein bisschen das Grundproblem ist, ne, dass da viel Nachholbedarf noch da ist.
Für die, die das bereits wissen, vielleicht ein Grund, langsam eine gewisse Online-Müdigkeit zu entwickeln. Ein Teil der neuen Generation scheint gar nicht mehr so scharf aufs Internet zu sein. Philipp Ikrat.
Es gibt tatsächlich eine Gegenbewegung dazu. Und zwar ist das ein gar nicht einmal so kleiner Teil der jüngeren Jugendlichen, das heißt der 14-, 15-Jährigen, die so mit den negativen Konsequenzen dieser Always-On-Kultur, das heißt mit einer Kultur, wo man dauernd connected, verbunden sein muss, aufwachsen. Die heute jüngeren Jugendlichen, die erkennen aber in ihrem Alltagsleben die negativen Konsequenzen, die das haben kann in einem deutlich stärkeren Ausmaß und gehen deswegen, das kann man zumindest hoffen, etwas differenzierter damit um als die Älteren.
Was die Plattform YouNow betrifft, scheinen einige Jugendliche die Gefahr bereits erkannt zu haben. Sie stößt mittlerweile bei vielen auf Ablehnung.
Na, es ist halt so ein, du redest im Prinzip mit Leuten, die dir Kommentare schreiben, über diese Kamera.
Und jeder kann dir halt zugucken.
Jeder kann sehen, wo du wohnst, wo du gerade bist. Und die sagen auch so dann, okay, ich bin 14 oder ich wohne da und da und so.
Aber vor allem, es kann dir halt jeder zugucken und ich finde, das ist einfach ein bisschen zu viel aus deiner Privatsphäre.
Irgendwie. Jeder kann sehen, wo du wohnst, jeder kann wie du sehen, eingerichtet bist.
Wie alt ich bist. Ich würde auch nicht irgendwas über mich erzählen.
Die haben teures Silberbesteck.
Es wird halt live gesendet. Wenn du einmal was gesagt hast, dann alle, die zugeguckt haben, wissen es dann und du kannst dann nicht mehr bearbeiten oder so. Ich würde es nicht machen.
Ich würde es auch nicht machen.
Ich auch nicht.
Das Internet ist nicht kontrollierbar. Im Web sind die Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung kombiniert mit einer Reichweite, die für den Einzelnen zuvor undenkbar war. Ebenso wie die Gefahren. Und so, wie wir Kinder und Jugendliche für die Gefahren fit machen, die in der realen Welt lauern, sollten wir das auch für die digitale Welt tun. Denn das Netz ist da. Und mittlerweile so real wie die Realität.
Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir das super gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Das würde mich total freuen. Tschüss! Ich hab euch lieb.